Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge Podcast. Mein Name ist Theo. Ich bin 19 Jahre alt und Gamechanger und heute reden wir über das Thema Wut. Ja. Im Zusammenhang meistens mit Depressionen, aber natürlich spielt ja Wut ja auch in anderen psychischen Erkrankungen eine Rolle. Mhm. Und mir heute neben mir sitzt heute der Jörn. Könnt ihr dich mal kurz vorstellen?
Ja, bitte? Hallo Theo. Bin Jörn, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, bin 48 Jahre alt und habe eine eigene Praxis. Genau, ich freue mich, dass wir heute über das spannende Thema Wut sprechen oder, weiß nicht, Aggression.
Ja, wahrscheinlich meistens über Wut, oder?
Ja, genau.
Und vielleicht können wir dann anfangen, vielleicht damit, ja. Dass wir Wut ja eine Emotion unter vielen ist, mhm. und die wir alle im Alltag spüren. Und vielleicht kann ich dich auch mal fragen, vielleicht erstmal in erster Linie, für was sind denn eigentlich Emotionen im Alltag gut für uns, bei uns Menschen?
Ja, genau. Wir teilen oft ein zwischen guten und schlechten Gefühlen. Und da glaube ich, da ist schon eigentlich ein Problem, weil wir damit das ja die Gefühle bewerten und damit sagen, die einen Gefühle, die schlechten, die werden irgendwie unnötig, die wollen wir nicht haben, die sind ja schlecht, schlechtes will man nicht und die guten, die wollen wir haben und da ist glaube ich schon so ein Knackpunkt, dass alle Gefühle, die wir fühlen, sind wichtig für uns und im Grunde genommen können wir sagen, dass Gefühle uns helfen, in der Welt überhaupt erstmal zurechtzukommen und sie helfen uns in unserem spontanen Handeln. Das ist eigentlich so evolutionär der erste wichtige Punkt von Gefühlen. Und man kann das vielleicht an so einem Beispiel sehen. Also bedroht uns jemand, dann werden wir ärgerlich und wehren uns zum Beispiel. Oder wir werden durch die Bedrohung ängstlich und fliehen. Und das war dann eben kein Vorgang, wo wir überlegt haben, hatten wir ja auch die Zeit nicht für, sondern das funktioniert relativ schnell. Es passiert einfach. Also aus diesen Gefühlen entstehen dann spontane Impulse und dann handeln wir. Das ist kein Gegensatz zur Vernunft. Und auch kein Gegenstück, dass wir sagen, wir wollen nicht fühlen, sondern so wie die Aufklärung gesagt hat, wir wollen also nur vernünftig handeln und das bedeutet also nachdenken, sondern manchmal wird es so als Gegensatzpaar benutzt, ist es aber nicht, sondern die Vernunft und die Gefühle stehen nebeneinander und beide sind wahnsinnig wichtig und notwendig.
Schön, weil du das gerade sagst, bevor ich natürlich der Folge habe ich auch nachgeguckt und Wut oder wütende Handlungen werden ja schon eigentlich häufig eher als das Irrationale. Handlungen dargestellt, dass man da gerade das Irrationale bei uns rauskommt.
Aber wie eigentlich sagst, wobei ich glaube, generell starke Gefühle werden oft so geframed, dass das irgendwie vielleicht schwach oder unreif ist.
Ja.
Genau, aber da gibt es dann auch noch große Unterschiede, wo auch das Patriarchat so durchkommt, dass quasi dem Mann oftmals die Wut erlaubt ist und das wird dann geframed als durchsetzungsstark und der will was und so, wogegen Frauen dann zum Beispiel nicht wütend sein dürfen. Wenn aber eine Frau zum Beispiel weint oder eine starke Emotion zeigt von Verzweiflung oder von Aufregung, dann sagen wir sehr schnell, die ist hysterisch. Und da ist wieder die Abwertung. Ne? Also ich glaube, starke Gefühle möchte die Gesellschaft quasi eher unterdrücken und nicht haben, weil wir halt, glaube ich, jetzt durch die Jahrhunderte so ein Bild haben, dass das vernünftige, rationale Handeln, das wäre das Richtige und das Starke. Und dabei vergessen wir eben, dass die Gefühle einen Sinn haben für uns. Und wenn wir es nochmal ganz runterbrechen und schauen, wofür könnte die Wut gut sein, dann komme ich doch nochmal zu dem Wort Aggression oder aggressiv. Und das kommt aus dem Lateinischen accredi und das bedeutet eigentlich an etwas herangehen oder sich auf etwas einlassen oder auch was angreifen. Das ist, glaube ich, die Grunddefinition. Wenn wir uns wütend fühlen, dann wollen wir was weghaben. Oder ein bisschen anders formuliert, wir wollen was verändern. Und das ist doch zutiefst sinnvoll.
Sehe ich auch so. Aber ich glaube, weil wir im Kontext der Person ja darüber reden, glaube ich, und so war es ja auch das Problem bei mir, dass man viele Menschen ja ihre Wut unterdrücken und nicht ausleben. Mhm. Und bei mir war das ja auch so.
Ja.
Und können wir ja gleich wieder reden, zu was das führt, wenn man die Wut unterdrückt.
Genau.
Aber ich glaube, es gibt nicht einen Punkt, warum man die Wut unterdrückt, sondern ich glaube, das sind mehrere Aspekte.
Ja.
Oder warum zum Beispiel ich das gemacht habe.
Ja.
Und dieser ein Punkt war ja, den du eigentlich ungefähr genannt hast, ist ja dieses, ich hatte Scham davor, vielleicht, wenn man seine Wut auch mal auslebt, das ist aber auch gemäßig. Leute stellen sich vor, wenn man seine Wut auslebt, dann steht man den anderen oder so.
Ja.
Aber so ist es ja nicht.
Nee, nee.
Sondern, aber dass ich, wenn ich meine Wut auslebe oder mal zeige, damit bin ich gerade nicht d'accord, zufrieden, dass ich anecke, dass ich vielleicht von anderen Menschen dann, soll ich sagen, vielleicht nicht mehr erwünscht bin.
Mhm.
So, vielleicht so diese Angst davor war bei mir stark, warum ich häufig, glaube ich, die Wut unterdrückt habe.
Mhm. So. Wir hatten ja die Folge über Depressionen gemacht zusammen.
Ja.
Die ist auch schon draußen. Ich würde gerne nur noch mal ganz kurz, um den Rahmen noch mal so zu haben, noch mal kurz dich fragen, ab wann ging es dir schlecht? Wann würdest du so das so verorten, dass du dich depressiv gefühlt hast? In was für einem Alter?
Das ist immer, finde ich, schwierig genau zu sagen. Weil ich glaube, bei mir ist es wie bei vielen so, dass es ja nicht, finde ich, so diesen einen Auslöser gab, warum man depressiv ist, nur so eine lange Entwicklung, aber ich würde schon sagen, das ist so mit so zwischen 12, 13, würde ich sagen, so hat es angefangen und dann so richtig mit 15, 16, so würde ich sagen.
Mhm. Du wolltest ja über dieses Thema reden, weil, das ist jetzt mal eine Frage, weil dir aufgefallen ist, dass du oft deine Wut, also einerseits überhaupt, dass du Wut spürst, weil es gibt auch Menschen, auch bei mir in der Praxis, die spüren gar keine Wut mehr. Die ist wirklich weg. Also die ist nicht weg, sondern die ist so unterdrückt oder eingetauscht gegen andere Gefühle wie Schuldgefühle oder Scham. Es war aber so, dass du Wut gespürt hast. Du hast nur gemerkt, du kannst sie nicht ausdrücken.
Ich würde schon sagen, dass die Wut ein ständiger Begleiter von einem war.
Mhm.
Also wenn man ja seine Wut natürlich diese ständige Anspannung in sich, diese Druck, den man, finde ich, endlich spürt, der war schon stark. Und wenn man als Kind, und ich war schon als Kind manchmal ein bisschen wütend, dann nimmst du vielleicht auch einen mal nicht so übel, wenn man mal keine Wut draufhaut oder so.
Ja.
Falls irgendwann habe ich gedacht, so, wenn man so also als Jugendlicher oder junger Erwachsener das macht, dann ist es ja vielleicht, kommt es darüber, dass man unkontrolliert, wie er keine Kontrolle über sich selber hat.
Ah,
Und deswegen habe ich das nicht ausgelebt. Und wie gesagt, halt dieses, ich wollte hier nicht anecken, aber ich war trotzdem innerlich natürlich absolut wütend.
Unter Dampf oder Strom oder so.
Ja, und man denkt so, wenn ich die Wut drücke, geht sie immer weg, aber die geht die geht ja nicht weg.
Ja, genau.
Und dieser ständige Druck habe ich innerlich.
Mhm. Genau, das ist auch ein schönes Bild, weil Gefühle sind quasi nicht nur, dass wir sie, also wir sagen ja auch, dass wir die Gefühle spüren. Und wir spüren da quasi jetzt irgendwie nicht nur im Gehirn was, dass es uns irgendwas sagt, sondern wir spüren es nämlich auch körperlich. Das ist auch ganz interessant bei Gefühlen, also bei Zuwendung, Zuneigung, Liebe, dann haben wir Kribbels im Bauch oder Angst, Schweiß. Also wir spüren, dass wir, was sich unter den Achseln läuft, die Brühe los oder wir haben kalte Hände. Und bei der Wut ist es ja sehr häufig auch so, dass der Körper unter Anspannung gerät. Also die Muskeln fangen an, sich zusammenzukrampfen. Man hat also einen hohen Muskeltonus, man verspannt vielleicht sogar. Ne? Das ist dann irgendwie, man zieht die Schultern hoch. Also das ist körperlich sehr stark auch zu spüren, Wut, ne? Wie du jetzt sagst, das war so.
Ich bin mal nicht überrascht auf eigentlich, was für eine starke oder starken Einfluss die Wut auf seinen Körper hat.
Ja.
Also diese extreme Angespannte, das ist ja auch anstrengend, finde ich, diese Wut nicht rauszulassen.
Ja, ja, ja.
So, und zum Beispiel im Zusammenhang mit Müdigkeit, als ich in der Therapie war, finde ich, das fand ich interessant, dass ich auch nicht kannte, dass wenn du die Wut auch die ganze Zeit unterdrückst und in dir hast, dass es auch zu Müdigkeit führt.
Weil es so Energie zieht.
Ja, es zieht die Energie die ganze Zeit, das sich hineinzufressen. Mhm. Natürlich leichter hat es, rauszuhauen, mit mal die ganze Zeit so drauf schlagen oder in seiner Fantasie, keine Ahnung, mal eine Person mal richtig mal zu sagen, wie man denkt, aber wie gesagt, das macht man dann, oder das habe ich im echten Leben halt nicht gemacht, aber halt in den Fantasien, aber halt unterdrückt.
Mm.
Und das ist halt wieder zu extrem auch Trägheit, finde ich, führt.
Viele Gefühle, wenn wir die unterdrücken, führt es dazu, dass wir also wie so energielos werden, weil das unterdrückte Gefühl eben der Psyche quasi Energie zieht, weil das eben Energie kostet, alles am Laufen zu halten, wenn wir eigentlich dieses Gefühl so stark unterdrücken.
Was ich zum Beispiel in der Schule nervig oder diese Anspannung, die zieht dann halt, wie gesagt, eine Energie,
ja,
die dann halt fehlt für andere Sachen.
Mhm.
Und das, finde ich, unterschätzen immer Menschen.
Ja, und ich glaube, wir sind ja auch, gerade als Schülerinnen und Schüler, sind wir ja auch durchaus häufig, glaube ich, in Situationen, wo unsere Grenze auch verletzt wird. Manchmal ganz subtil, dass man vielleicht eine Abwertung spürt, ob es jetzt von den Lehrerinnen und Lehrern ist oder von den Mitschülerinnen und Schülern. Und das würde ja, sage ich mal, in einer gesunden Psyche dazu führen, dass ich eben mich wehre, ne? Also wenn jetzt meine Grenze überschritten wird und mein Selbstwert angegriffen wird, dann möchte ich mich ja schützen. Und da käme jetzt die Wut ins Spiel, dass ich das jetzt zurückweise. Jetzt bin ich aber sehr häufig in einem Kontext, wo ich das sehr, sehr schwer zurückweisen kann. Weil ich kann jetzt eigentlich nicht in den Konflikt gehen mit Klassenkameradinnen und so, mit den Lehrern auch sehr schwer, allein aus diesem Machtgefälle heraus und aus der Angst vor der Bewertung oder Strafen dann. Also da sind wir oft in diesem Dilemma und deswegen ist auch das Thema Wut so häufig auch verpönt, weil wir das auch mit Macht in Verbindung bringen. Und sehr häufig ist Macht erstmal so negativ bewertet. Ist ja auch jetzt zum Beispiel aktuell kein Wunder, wenn wir sehen, dass quasi der Mächtige sich gerade einfach alles nimmt, was er will und die Macht des Stärkeren einfach schamlos ausübt und sich an keine Regeln mehr hält. Aber Macht ist erstmal genau genommen nichts Schlimmes und Schlechtes, sondern Macht hat was mit Machen zu tun. Also auch wieder mit dem, ich möchte was tun. Und jetzt kommt es drauf an, ob ich das nett mache und quasi den anderen oder die andere nicht verletze in ihrer Würde. Das kann ich ja machen. Oder ob ich halt, wir erleben es halt sehr häufig, dass die Würde des anderen verletzt wird, wenn jemand seine Macht ausübt.
Ich glaube, du beschreibst es richtig. Also wie der Macht ist, der finde ich erst nicht gut oder schlecht, sondern ist eigentlich nur neutral.
Ja. Und ich glaube, wir alle wollen eigentlich aus uns heraus was machen.
Ja.
Das ist wichtig für uns.
Und ich finde, was du beschrieben hast, dieses ambivalente Verhältnis in der Schule, finde ich, ist ganz wichtig. So dieses, einerseits willst du ja auch in der Mitschüler oder so auch mal was sagen. Aber gleich, oder in den Fantasien machst du es auch, aber du machst es nicht im echten Leben. Aber dann kommt dann wieder dieses Gefühl, diese Scham, wie so, wenn ich es mache, was passiert dann?
Ja.
So, du siehst ja morgen wieder.
Ja.
So, du willst ja nicht als Außenseiter da stehen. Und das war der Grund, wo ich das dann gedrückt habe, eben, damit man halt eben nicht als Außenseiter da steht, oder ist der ist dann wieder, keine Ahnung, wütend, hysterisch.
Kannst du dich erinnern, dass du eine schlechte Erfahrung mit Wut gemacht hast? Also mit einer ausgelebten Wut aus dir heraus?
Da müssen wir lange darüber nachdenken, aber jetzt so im ersten Moment würde mir nichts einfallen.
Okay.
Vielleicht war schon immer die Scham davor da.
Ja.
Oder wie gesagt, ich habe...
Ja, oder du bist halt in einem Umfeld groß geworden. Das können ja auch immer so kleine Hinweise gewesen sein, die du halt mit der Zeit aufgenommen hast. Also das Zeigen von Wut nicht gewollt ist. Also ich erinnere dann so an so Sachen, auch die mir Patientinnen und Patienten erzählen. Sobald ein bisschen Wut gezeigt wird, also im Sinne von, oder wir könnten es auch anders machen. Es gibt eine Patientin erzählt, sie läuft barfuß durchs Haus und die Mutter sagt, zieh Socken an. Es ist gerade Winter. Dann sagt das Kind, mir ist nicht kalt. Und dann sagt die Mutter, zieh die Socken an, es ist Winter. Und dann sagt sie, aber Mama, mir ist nicht kalt. Ich brauche keine Socken. Und dann so, wenn du jetzt nicht sofort deine Socken anziehst, dann aber so. Dann zieht sie die Socken an und ist halt wütend, weil ihre Grenze überschritten wurde. Sie darf doch spüren, ob die Socken notwendig sind oder nicht. Und sie hat aber kapiert, dass wenn sie sich jetzt durchsetzt und sie nicht anzieht, dann ist es ein Drama. Die Mutter rastet dann aus und schreit, oder die Mutter zieht sich zurück und geht nicht mehr in den Kontakt mit ihr für einen halben Tag. Also sie erlebt dann quasi Beschämung und Strafe, also sorgt sie nicht für sich, wahrt nicht ihre eigene Grenze, sondern geht über ihren Willen hinweg und zieht halt diese Socken an und ist dann aber wütend und die Wut darf sie noch nicht mal zeigen. Und das gibt's ja auch in anderen Kontexten wie Kindergarten und Schule und Sportverein oder wo auch immer. Und so kann das schon sein, dass wir dann mit der Zeit gelernt haben, also das Zeigen von Wut führt dazu, dass zum Beispiel die Beziehung abgebrochen wird oder dass man eben mich beschämt oder dass man mich ausschließt. Also auch so ein Klassiker, wenn du wütend bist, geh aufs Zimmer und beruhig dich. So, ja. Und dann kannst du wieder rauskommen. Also, wenn ich Wut zeige, werde ich aussortiert. So. Und dann lernt man mit der Zeit, okay, Wut ist was Schlechtes. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ich will die Wut nicht haben, weil sie ist nur schädlich. So, und dann möglicherweise hast du das so internalisiert, dass du eben für dich sagst, nö, Wut macht keinen Sinn. Wut ist Mist, Wut ist schädlich, weil du es so gelernt hast.
Damals in der Grundschule hatte ich ja schon auch eine sehr strikte Lehrerin, die selber war immer wütend.
Ja, genau.
Aber
genau.
Man selber, wie gesagt, dort immer, schrei mich nicht so an. Ja, also Hände auf am Tisch, so, oder dann, wenn sie redet und sowas. Mhm. Also wie so ganz ordentlich sein. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es bei mir so ein bisschen, da haben wir auch vorher darüber geredet, hat ein bisschen was mit dem Selbstbild auch zu tun hat, wie man sich selber sieht.
Ja.
So, wenn das, ich glaube, dass ich mich in Fantasien halt nicht als, ich würde sagen, als die Person gesehen habe, die ihre vermeintliche Kontrolle verliert.
Ja.
Ich wollte eigentlich immer die Person sein, die alles im Griff hat. Also die,
rational.
Ja, und die zum Beispiel sich nicht von so vermeintlichen Kleinigkeiten aus der Ruhe bringen will.
Ja.
Aber in Wirklichkeit mache ich das so.
Ja, aber ist ja auch normal und menschlich, ne? Oder was ist normal, aber üblich? Also gehört es nicht zum Menschsein dazu, dass uns auch Kleinigkeiten aus der Fassung bringen. Aber es ist das Framing da oder quasi der Wert, möglichst, dass das nicht passiert. Das wäre dann unreif oder klein oder so. Und das sind eigentlich nur Framings und Werte, die gesetzt werden und wir versuchen uns dann danach zu halten und danach zu richten, obwohl es überhaupt keinen großen Wert hat. Genauso wie Eigenständigkeit, Selbstständigkeit. Ich darf nicht nach Hilfe bitten. Das ist quasi so, also wer um Hilfe bittet, ist schwach. Was ein Käse. Also so, aber es wird einfach so verkauft, als wäre das Richtige. Deswegen fühlt sich dann quasi jede schlecht, die merkt, ich krieg's allein nicht hin, ich brauche Hilfe, hat sie ein Problem mit sich und versteht sich als schwach. Dabei ist es was Übliches, was Gutes, um Hilfe zu bitten. Wir sind soziale Wesen. So. Ja? Du sagtest, du kannst dich nicht richtig gut an so ein Ding erinnern, wo du mit Wut eine schlechte Erfahrung gemacht hast. Wo kam dir die Idee, dass das mit deinem Selbstwert zu tun hat. Also, dass du sagst, da gibt es einen Zusammenhang.
Wir haben hier noch davor geredet, also, dass der Depression, vor allem können wir vielleicht gleich nochmal bei dem Kontext Wut haben, dass der Person ja eine Wut gegen das eigene Ich gerichtet ist.
Ja.
Und ich hatte, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass ich mich auch manchmal dafür nicht gemocht habe, dass ich so eine wütende Person bin.
Mhm.
Dass man selber ja eigentlich eine ruhige Person sein will und dann halt so häufig wütend.
Das passte einfach nicht zusammen. Du wolltest einfach so nicht sein.
Ja, aber man kann es schwer kontrollieren, ob man wütend wird oder nicht halt.
Ja, ja.
So, und das, dafür hat man sich dann auch manchmal, würde schon sagen, nicht gemocht oder gedacht, also werden die anderen auch so schnell wütend?
Ja.
Oder so, dass man sich dann wieder mit anderen vergleicht so, und denkt so, die werden doch auch nicht so schnell wütend, so warum werde ich so, warum nicht? Mich das immer direkt so auf.
Mhm.
Deswegen.
Aber kein Mensch hatte ich jemals als wütend erlebt, oder? Oder? Wenn ich jetzt Freundinnen und Freunde, deine Eltern frage, würden die vermutlich sagen, Theo, nein, der war nicht wütend. Das ist ja netter, ist ein ruhiger.
Vielleicht manchmal. aber nicht jetzt, es gibt schon welche, die, glaube ich, mehr als wütend gelten als ich. Aber ich glaube, ich habe es ja, wie gesagt, früher rausgelassen.
Mhm.
So, und dann war diese Phase irgendwann, dass ich gesagt habe, nee, ich will das nicht mehr.
Also da, wo du eigentlich gesünder warst, ja?
Ja.
Ja, genau.
Manche, früher kann ich mal 10, 11, da, alles gut so. Und da hatte ich auch kein Problem, also einfach mal zu sein, dass ich sauer bin.
Ja.
So, und deswegen, wir reden ja über die Verknüpfung zwischen Wut und der Person, das ist ja schon was zusammenhängt.
Ja, ich könnte mal kurz versuchen, das zu erklären, dass warum Depression und Wut so zusammenhängt. Die Depression bedeutet oft, dass ich ein Leben lebe, was ich nicht richtig leben will und mich aber nicht in der Lage sehe, es zu verändern. Und ich denke dann, dass quasi vielleicht bestimmte Menschen mich hindern, ein Leben zu führen, wie ich es leben will. Auch wiederum aus Angst vor dem Konflikt oder aus Angst, ich werde dann nicht geliebt, äußere ich das nicht und ziehe mich dann quasi immer mehr in mich hinein und unterdrücke eben dann diese Wut auf diese Menschen. Ich müsste ja quasi mich schützen, ich müsste sagen, ich will das nicht, aber das kriege ich nicht hin, weil ich dann Angst habe. Ich habe zum Beispiel eine Patientin, Expertin, die sagte, immer dann, wenn sie quasi für sich einstehen wollte, in einem Konflikt zum Beispiel mit der Mutter, sagt die Mutter, okay, dann gehe ich jetzt zur Brücke. Und das war klar, dass sie damit meint, die Mutter würde sich jetzt suizidieren. So, dann konnte natürlich diese Tochter überhaupt nicht mehr sowas sagen. Sie hatte ja dann immer Angst, die Mutter wird sich umbringen. Und dann wird quasi diese Wut wird nach innen gepackt und wird dann irgendwann mal gegen sich selbst gerichtet, weil man ja auch sich selbst als so unfähig erlebt, dass man für sich sorgt. Und quasi der Hass auf die anderen, die mir mein Leben verhindern, kippt dann irgendwann mal um auf in den Hass auf mich selbst, weil ich auch nicht quasi geregelt kriege. So, das wäre so so eine ganz einfache, kurze Erklärung mit Wut und Depression.
Ja, und so würde ich auch sagen, dass ich es auch so wahrgenommen habe und wahrscheinlich auch ganz viele, die Depressionen haben, würde auch schon sein, dass man natürlich auch manchmal wütend auf sich, auf andere ist, aber meistens schon auf sich selber.
Es ist manchmal auch ein Pendel.
Ja.
Das Gesündere ist quasi noch der Wut auf die anderen.
Ja.
Und es wird dann quasi noch mal schlimmer, wenn es die Wut auf mich selbst ist. So.
Ich glaube, manchmal hat sich das bei mir, wie du sagst, so ein bisschen so abgewechselt. So mal wütend auf die anderen und dann wieder extrem auf sich selber. Mhm. Ich würde schon sagen, meistens schon eher auf sich selber. Also wie gesagt, sich in seiner Persönlichkeit hinterfragen oder sich.
Ja. Und es gibt auch sowas, dass quasi nichts mehr gefühlt wird. Es gibt ja auch oft diese Beschreibung in der Depression, ich habe gar nichts mehr gefühlt. Ich hätte ja mich gefreut, wenn ich traurig gewesen wäre oder verzweifelt, aber ich habe nichts mehr gefühlt. Das ist dann auch nochmal so ein Anteil oder das wechselt halt manchmal, dass es auch dahin gehen kann, dass man überhaupt nichts mehr fühlt.
Ich habe immer das Gefühl, diese Phase, in der man nichts spürt, die ich auch mal hatte, habe ich ja das Gefühl, dass sie fast immer die schlimmste Phase ist.
Ja.
So dieses, dann ist man eigentlich danach wieder froh, dass man nochmal wütend ist.
Ja,
weil diese komplette innerliche Leere. Ja. Man ist nicht wütend, man ist nicht glücklich, nicht traurig, sondern man ist so gleichgültig allen gegenüber. Das ist, finde ich, fast.
Ja, ich glaube, das ist auch einer der tragischsten Momente dann, weil wenn einem alles dann egal ist und man das kapiert, dann ist es sehr existenziell, weil man ja sagt, es ist mir eigentlich auch egal, ob es mich gibt oder nicht. Ja, und das macht ja auch Angst.
Ja, und ich weiß noch, das war vielleicht war auch bei mir, aber diese Woche kann ich mich noch so gut dran erinnern, weil dieses Gefühl, nichts zu fühlen, so raussticht, finde ich, im Leben, weil das ist so einmalig. Und ich finde, das wünscht man keinem, finde ich, dieses Gefühl, dann lieber sei wütend, traurig oder freudig, als nichts zu spielen.
Mhm.
Und das denke ich auch fast, dass es die schlimmste Stufe der Depression ist.
Ja. Manchmal ist es auch so, dass so Gefühle zum Beispiel getauscht werden, auch oft in die Wut. Also sowas wie Traurigkeit oder Leere. Ich kenne auch immer wieder Menschen, die zum Beispiel eine große Traurigkeit spüren darüber, dass sie zum Beispiel vielleicht als kleines Kind nicht gesehen wurden oder dass zum Beispiel Wünsche nach Nähe und Kuscheln und so nicht erfüllt wurden. Und diese Traurigkeit darüber ist so unaushaltbar, dass es dann zum Beispiel so getauscht wird in die Wut. Und dann ist die Wut quasi einfacher auszuhalten und eventuell eben ja auch, dann kann ich es gegen den anderen richten oder halt gegen mich. Also Gefühle werden auch manchmal so getauscht. Das hat auch viel mit der Wut zu tun.
Ja. Ich finde den Punkt, den du ansprichst, ganz wichtig, weil das war eigentlich häufig auch hinter der Wut eigentlich ein anderes Gefühl versteckt ist.
Ja,
eigentlich so, das ist eigentlich so eine Art Abwehrmechanismus der Psyche ist. So, das war auch so bei mir so in Therapie, so dass eigentlich hinter der Wut eigentlich was anderes steckt.
Ja,
so eigentlich Trauer.
Ja, genau. So, das ist sehr häufig.
Oder ein anderes Gefühl, so, ja, wie gesagt, dieses nicht gesehen zu werden. Vielleicht so ein Gefühl auch, das Alleinsein, dass man allein ist, dass das dahinter steckt. Und dann ist halt eigentlich Wut, was für mich auch immer leichter auszuhalten. Das
Angenehmere, ne?
Ja, als Trauer.
Ja, ja.
So, lieber bin ich wütend. Lieber, keine Ahnung, habe ich meine Fantasie irgendwo drauf, als meine Fantasie alleine zu sein oder traurig zu sein. Das ist ja eigentlich, und deswegen vielleicht auch, können wir ja sagen, dass es eigentlich auch wichtig ist, hinter die Wut auch zu schauen, weil was da nicht dahinter steckt, so dass da vielleicht ein ganz anderes Gefühl eigentlich dahinter steckt.
Ja, das stimmt.
Weil es eigentlich eine sekundäre Emotion ist, keine primäre.
War das denn so, wenn du die Wut, also du hast ja einerseits diese Wut gespürt, aber gab es auch so Anteile so von Selbstvorwürfen, schlechtes Gewissen, Schuldgefühle und dann wurde die Wut quasi milder, wenn du diese Gefühle hattest?
Ich glaube, was du ansprichst, ist auch wichtig, warum ich wieder auch Angst hatte, auch die Wut auszuleben, weil man die Sorge, dass ich danach schlechtes Gewissen habe, dass ich meine Wut ausgelebt habe. Also dass man sich denkt, so, warum bist du jetzt da wieder so wütend geworden? Also da hättest du viel, viel einfacher, lockerer reagieren können.
Ah, okay. Aber dann wieder aus der Bewertung heraus, dass die Wut nicht in Ordnung ist.
Ja.
Weil das schlechte Gewissen muss ja den Auslöser haben in einer Tat, die für dich moralisch nicht in Ordnung ist.
Ja, und wie gesagt, dass man doch wie gesagt wütend ist, nachdem man die Wut ausgelebt hat. So, und ich finde, dass man wieder doch lernt, dass es auch wie gesagt einfach dazugehört hat, auch einfach mal seine, mal zu sagen, was man denkt, wie man denkt. Und vielleicht sich nicht so viele Gedanken machen sollte, was jetzt danach folgt. So.
Ja, ja.
Und vielleicht kannst du ja vielleicht aus deiner Erfahrung in der Therapie sprechen, dass es wahrscheinlich häufiger auch so ist, dass Patienten das dann auch lernen, vielleicht für sich selber einzustehen und auch vielleicht auch sich Grenzen zu setzen.
Ja, ich denke, das ist sehr häufig so, diese Thematik, gerade mit dem Thema Wut und Depression, also dieses, ich kann mein Leben nicht so leben, wie ich es will, das macht mich dann nachher wütend. So, und wie schaffe ich es jetzt eigentlich den Menschen, die mich real oder vermeintlich hindern, also wie schaffe ich es denn meiner Mutter zu sagen, ich möchte die Socken jetzt nicht anziehen? Und natürlich in so Fällen, wo dann jemand droht mit Suizid, das ist außergewöhnlich und schlimm. Da muss man dann irgendwie gucken, wie kann man dann mit sowas umgehen. Aber man kann natürlich schon die Frage stellen, wenn jetzt diese Mutter sehr sauer ist, dass ich jetzt die Socken nicht angezogen habe, wie kann ich denn damit umgehen? Und das ist sowas, was wir in der Therapie dann viel bereden. Also wie kannst du das aushalten, dass jetzt die Mama zum Beispiel auf dich sauer ist? Oder kommst du mit ihr irgendwie ins Gespräch darüber, dass es wichtig ist, dass du für dich bestimmen darfst. Oder natürlich, klar, dann kann ich auch Eltern einladen und kann mit denen das besprechen und so weiter. Aber so diese Mechanismen dahinter, weil auch oft die Menschen sagen, ich verstehe mich nicht, weil es ist doch jetzt gar nicht so das große Ding. Es ist aber meines Erachtens oft die Ansammlung. Und deswegen haben wir ja manchmal auch dieses, warum ist da jetzt jemand ausgerastet? Das war doch nur so ein Pups irgendwie. Aber der oder die ist ausgerastet, weil es eine Ansammlung an Punkten gab und dann kann man echt auch wieder so mit diesem Kochtopf und dem Kessel oder so kommen, da ist zu viel reingekommen und irgendwann mal fliegt halt der Deckel ab und dieser Grund, warum der Deckel abfliegt, kann halt irgendwie was ganz, ganz Kleines sein.
Weil ja, wie gesagt, das, glaube ich, kommt auch häufig dann, wie gesagt, auf die Tage drauf an, was vielleicht davor schon passiert ist.
Ja, genau.
Und vielleicht davor schon was passiert ist, wo man schon wütend war, so unterdrückt hat und dann kommt noch was obendrauf und dann prickt es irgendwann aus einmal raus, so, weil man es einfach nicht mehr unterdrücken kann.
Ja.
Weil die Anspannung irgendwann innerlich zu stark wird.
Wie hast du das geschafft dann, du sagtest vorhin, du hattest ja so eine Sorge und das hängt dann mit dem Selbstwertgefühl zusammen, wenn ich für mich einstehe, wenn ich meine Grenzen verteidige und sage, ich finde es blöd, was du gemacht hast, dann hattest du ja die Angst, nicht mehr gemocht zu werden, ausgesondert zu werden, aussortiert zu werden. Und das ist ja häufig so ein Punkt in der Therapie, an dem man sehr, sehr lange arbeitet und wo man dann so guckt, wie kann das funktionieren, dass du langsam dich los traust und auch eben dann die Erfahrung machst, nee, ich werde eigentlich nicht immer aussortiert, sondern das funktioniert auch mal, dass ich für mich einstehe. Wie hat das bei dir geklappt? Oder wie hast du Erfahrung gesammelt, dass du Wut eben, also wir sagen auch quasi sozialisiert, dass die Wut sozialisiert wird, also dass du nicht rausschreist und alles kaputt haust, sondern dass du sie halt irgendwie adäquat äußerst.
Ne? Ich glaube, wie was so Wichtige war und ist, dass man einfach danach, wenn man das macht, sich nicht mehr stundenlanges Kopfkino danach hat, so, war das jetzt richtig?
Ja.
Also wie gesagt, einmal kein schlechtes Gewissen hat, sondern okay, das war halt jetzt so und das akzeptiert, wie man ist, wie man handelt. So. Ich glaube, das ist wichtig, so, dass man nicht seine ganze Persönlichkeit hinterfragt.
Genau, aber war das erstmal so ein kognitiver Vorgang, dass du dich damit beschäftigt hast, privat und in der Therapie? Also, dass du sagst, also Wut ist gar nichts Schlechtes und Wut ist notwendig für und so. Und dass du, war das der Beginn oder wie würdest du sagen, wie bist du auf den Weg gekommen?
Ich glaube, wie gesagt, dass ich einfach danach, wenn man mal wütend wird, sich nicht die ganze Zeit selbst hinterfragt. Also,
aber wie hat es geklappt, dass du dich nicht mehr hinterfragt hast? Weil du hast es ja immer ewig gemacht oder beziehungsweise erst mal gar nicht rausgelassen, dann musst du dich auch nicht hinterfragen. Aber wenn du es gemacht hast...
Ich glaube, das hat immer zu tun, vielleicht, dass man seine Persönlichkeit wieder ein bisschen mehr gestärkt hat.
Ja.
Nicht direkt das Gefühl ist, seine eigene Persönlichkeit fällt in sich zusammen, sondern sie ist standhaft. So. Und wie gesagt, und das ist auch mal dazugehört, dass man auch natürlich auch Handlungen von einem selber auch nicht gut findet.
Ja.
So, kein Mensch handelt immer perfekt und das ist nicht möglich, dass man sagt, man ist ein Mensch, man kann auch mal schlecht handeln und danach sagen, okay, das war schlecht von mir,
halt so passiert,
aber die Persönlichkeit fällt nicht in sich zusammen.
Ja.
Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ah, okay. Also würdest du das auch mit der Therapie zuschreiben, dieser Aufbau des Inneren, so dass der stabiler wieder wurde?
Ich denke, ja, würde ich schon sagen. Ja. Also wenn ich überlege, so wie ich gekommen bin, was ich da finde und auch was, man könnte vielleicht mit der Bezeichnung fragil bezeichnen, die Persönlichkeit, weiß ich, wie so ein Haus, was so langsam in sich zusammenfällt, so noch gerade steht.
Sehr wackelig alles.
Ja, und dass man jetzt so ein bisschen so Nachbauten angefertigt hat, sodass sie dann mal wieder stabiler steht. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm.
Weißt du, was die Anbauten waren?
Ich finde das wirklich schwer zu sagen. So wegen, das ist ja immer ein langer Prozess. Mehrere Jahre. Aber ja, vielleicht auch so die Erfahrung, die man macht, dass man, wenn man es macht, wie gesagt, dass man sich danach, auch wenn man es macht, besser überleben kann und die Person jetzt, keine Ahnung, machst du halt immer, die anderen machen es auch mal. Mhm. Und dann am nächsten Tag redet man einfach ganz normal wieder weiter. So, das ist einfach zum Leben dazugehört. So. Ja. Also alle werden mal wütend so und dann muss wütend sein, heißt nicht gleich, alles ist beendet.
Genau, du hast vorhin öfter gesagt, du hattest auch so Angst quasi vor Kontrollverlust.
Ja.
So, also eben, wenn ich die Wut zeige, dann weiß ich gar nicht, was passiert. So, kenne ich auch manchmal dieses überhaupt bei diesem Gefühle erleben und zeigen, diese Angst vor Kontrollverlust. Ich kenne das bei mir selbst zum Beispiel beim Weinen. Ich übe seit Jahren besser weinen zu können und ich unterdrücke das häufig, weil es irgendeine Angst in mir gibt, wenn die Tränen losfließen, dann kracht alles zusammen. Dann wird alles, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. So, das passiert gar nicht, aber ich habe die Angst. Ich weiß, dass es gar nicht passiert, aber ich habe immer diese Angst davor. Wie bist du denn diesen Schritt gegangen, zu sagen, ich habe Angst, wenn ich jetzt die Wut zeige, dass ich die Kontrolle voll verliere, dass du es dann doch gewagt hast?
Ich glaube erstmal, wie du es mit dem Wein beschreibst, ist eigentlich relativ analog eigentlich zu mir mit der Wut, so die, dass man Angst vor seiner eigenen Wut hat, vor seiner eigenen Energie, was dann passiert, wenn man es mal rauslässt. Ja. So, und dass man halt, wie gesagt, auch einfach die Erfahrung macht, okay, ich kann ja die Wut rauslassen, aber ich kann sie immer.
Passiert
eigentlich. Ja, aber ich kann sie immer noch ein bisschen nur kontrollieren, wie ich scheine. So, ich muss jetzt nicht gleich die komplette Wut rauslassen, sondern einfach nur ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das.
Zu erleben, ich kann es eigentlich dosieren. Ich muss jetzt meinen Kumpel da überhaupt nicht anschreien und völlig fertig machen, sondern ich habe es hingekriegt, zu sagen, das und das fand ich jetzt doof.
Wie ich das eigentlich so gelernt habe, finde ich, ist schwierig zu sagen.
So, als so ein langer Prozess war, wo du einfach so merkst, es geht voran.
Ja, wie das solche Sachen passieren ja nicht von heute auf morgen, auch wenn man sich das wünscht. Das ist ja leider ein langer Prozess und ich finde es wirklich schwierig zu sagen. Wahrscheinlich kannst du auch sagen, es ist schwierig für dich zu sagen, weinen, wie man das lernt.
Ja, genau. Es ist, ich würde sagen, der erste Schritt ist der, es sich bewusst zu machen.
Ja.
Also ich würde sagen, ich habe ja über viele Jahre nicht, war es mir überhaupt kein Rätsel, wieso ich nicht weine. Und dann habe ich irgendwie erstmal gemerkt, dass ich mir das Weinen verbiete. Und dann habe ich mich gefragt, warum ich es mir verbiete. Und dann kam ich irgendwann mal drauf, du hast Angst, dass alles dann zusammenkracht.
Und ich glaube, wie du sagst, sich selber erstmal bewusst zu machen, finde ich, gehört auch ein bisschen Selbstreflexion. Mhm. Dazu, ne? Und dann, und das ist ja der erste wichtige Schritt. Und dann kann man weitermachen.
Ich glaube, in der Regel ist es erstmal so, dass wir, wenn wir Pech haben, ja quasi entweder in die Erkrankung rutschen oder in ein größeres Problem und da auch noch nicht verstehen, was los ist. Und dann also mit der Zeit quasi so Erkenntnisprozesse einsetzen. Ich bin hier depressiv, weil, warum eigentlich? Und dann so Punkte kommen, das kann auch mit der Wut zu tun haben. Also ich sorge nicht für mich. Und dann ist es natürlich auch die Frage, ist es denn wichtig zu verstehen, warum man nicht für sich sorgt, oder lernt man einfach, ich will für mich sorgen und dann mache ich es so. Aber ich glaube, es ist so eine Mischung zwischen Verstehen und auch wiederum Fühlen, nämlich zum Beispiel mit der Therapeutin, dem Therapeut, diesen Prozess auch gemeinsam zu durchlaufen und das dann da immer wieder zu reflektieren. Wie war es denn eigentlich, als ich jetzt jemandem gesagt habe, ich finde das doof oder so, ne? Wie hat sich das angefühlt?
Und wie sehr das mal wichtig ist, weil das ja unser Kernthema ja auch ist, dass es nicht die richtige Lösung ist, die Wut dauerhaft zu unterdrücken.
Wie genau. Also dauerhaft unterdrückte Gefühle machen krank.
Ich habe schon das Gefühl, dass bei uns in der Gesellschaft, also im Aufwachsen, so ja Wut schon eher, weil wir auch damit angefangen haben, Erfolge als schlechte Emotionen kategorisiert wird.
Ja. Oder sag mal, diese Gefühle wie Neid.
Ja.
Da könnte man ja auch sagen, oder viele Menschen sagen, ich will das nicht haben.
Aber die meisten haben es.
Ja, vielleicht auch hoffentlich, oder ich denke alle. So, da ist ja gar nichts Schlechtes. Also ich sage, es ist nichts Schlechtes dran, sondern es zeigt mir was. Es ist ein Hinweis für mich, dass, jetzt kann man da lange drüber reden, wir wollen ja heute über die Wut reden, nicht über Neid, aber dass mir vielleicht was fehlt oder dass ich denke, dieses Leben wäre schöner, wenn ich das hätte oder was auch immer. Aber es wird dann eben, wie ganz am Anfang gesagt, es wird unterteilt in gute Gefühle, die wir haben sollen und dürfen, und schlechte. Und die schlechten, da wertet man sich für ab. Und das ist halt grundsätzlich quasi nicht richtig. Ja. Da gibt es quasi, da werden Hinweisreize für uns, die eigentlich für uns als Mensch total wichtig wären, werden unterdrückt und abgewertet und verboten. Und das ist so tragisch quasi.
Ja, und wie du sagst, zum Beispiel Zorn ein Hinweis auf etwas gibt oder Neid.
Ja.
Gibt ja Wut, ja, Hinweis auf etwas.
Genau.
Genau.
Und da sind wir ja vielleicht wieder am Anfang, dass man, dass wir das ganz runterbrechen können auf Veränderung. Ich will eine Veränderung. Ich will was anders haben. Möglicherweise kommt da gerade jemand in meinen Bereich rein und macht meinen Bereich gerade unsicher für mich, und ich will mich jetzt wehren. Und da ist noch überhaupt nichts Schlechtes dabei.
Ja, wie du sagst, dass man auch eine Grenze setzt.
Genau, wieder, genau.
Hier und nicht weiter.
Genau.
Und da ist ja erstmal ja eigentlich nichts
da ist
Schlechtes
auch uneigentlich
dran. Ja.
Da ist nichts Schlechtes dabei.
Ich habe ja gedacht, selbst wenn man das kategorisieren wollen würde, Gefühle, warum ist es dann Wut war schlecht?
Ja.
Wenn man eigentlich so drüber nachdenkt. Selbst wenn man es machen würde, würde man es doch dann wahrscheinlich doch eher...
Das wäre jetzt dann spannend, wenn man vielleicht in die Erforschung der Gefühle hineingeht. Ich weiß gar nicht, welche Wissenschaft das jetzt machen würde. Ob vielleicht auch quasi das Bewerten der Wut als schlecht zum Beispiel eine Ursache darin hat, dass, sage ich mal, die herrschende Schicht, irgendwie das Patriarchat, die herrschenden Männer quasi damit auch sich die Untertanen etwas gefügiger gehalten haben, im Sinne von, ich versuche deine Kraft und deine Energie, die dafür sorgt, dass du deinen Raum vielleicht ausweitest, das versuche ich dir schon mal gleich schlecht zu machen. Das darfst du nicht so. Ja,
ja, man kann ja sagen, wer Wut zeigt, wehrt sich.
Ja, genau. So. Genau. Und wer.
Und das ist nicht erwünscht.
So. Genau.
Und wir könnten vielleicht auch nochmal zuletzt, weil wir müssen ja auf die Uhr gucken, vielleicht auch gucken, weil Wut, wie gesagt, ja eine enorme Energie auch freisetzen kann.
Ja.
Vielleicht, wie man auch Wut nutzen kann im Alltag. Also nicht nur natürlich um Grenzen, sich selber Grenzen setzen und dann zu sagen, hier geht nicht weiter oder ich will Veränderung. Dann zum Beispiel, ich glaube, viele lagern oder nutzen ja ihre Wut zum Beispiel im Sport.
Ja.
Zum Beispiel. Und da, das kann man ja sagen, ist ja vielleicht wahrscheinlich das einzige Feld, wo man Wut eigentlich so richtig ausdrücken kann, bei vielen Sportarten.
Ja, wobei auch da muss es ja sozialisiert sein, ne?
Ja.
Weil wenn ich jetzt, ansonsten gibt es quasi jetzt wie im Fußball eine rote Karte.
Ja, es kommt auf den Sport drauf an.
Ja, genau. Ach so, du meinst jetzt zum Beispiel im Boxen.
Zum Beispiel.
Oder sowas. Da könnte ich dann möglicherweise relativ ungehindert die Wut rauslassen.
Zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, auch viele zum Beispiel lassen es ja auch beim Fußball zum Beispiel raus.
Ja,
genau. Erlebt,
dann gibt es aber ja zum Beispiel auch dieses Sprichwort, dass die Wut blind macht. Also ich glaube, wenn man jetzt einen professionellen, guten Boxer sieht, dann denke ich, dass der oder die sagen würde, ich haue nicht wütend auf die Gegnerin, den Gegner ein, sondern ich will noch wach sein. So, ne?
Ich meine zum Beispiel, man muss es ja nicht professionell machen.
Ja.
Zum Beispiel, so, keine Ahnung, wie war das so, als ich damals so extreme Wut hatte, habe ich einfach einen Boxer mal bestellt.
Ja, verstehe. Ich glaube, so als Psychotherapeut sehe ich so, das sind dann noch so Vehikel, um damit noch vielleicht ganz gut umzugehen. Eigentlich denke ich so, sind sie aber vollkommen ersetzbar, weil, also ich finde es quasi sinnvoller, dass wir lernen, eben für unsere Grenzen zu sorgen und dass ich quasi den Mut finde und entwickle, zu sagen, das ist mir wichtig und das möchte ich haben. Und dann habe ich ja nicht mehr diese aufgestaute Wut in mir, weil ich habe ja für mich gesorgt. Und natürlich kann es sein, dass ich dann zurückgewiesen werde. Dann bin ich halt gefrustet wieder, aber ich entwickle nicht noch die Wut auf mich, dass ich es nicht geschafft habe. Dann habe ich halt die Wut auf den anderen. Ja, die ist dann, steckt dann in mir. Vielleicht ist es dann gut, über Sport oder wie auch immer sie abzubauen. Man kann sie aber auch, glaube ich, auch rausdenken und sich Strategien überlegen, wie man jetzt mit dieser Person anders umgeht. Aber wir müssen quasi nicht im Boxsack uns ins Zimmer hängen und jeden Tag Stunden boxen, um die Wut wegzuhaben, sondern da macht es mehr Sinn zu sagen, aha, die Wut sagt mir, hier werde ich eingeengt, jetzt will ich versuchen, hier für mich zu sorgen. Ich will es jetzt nicht abwerten mit dem Boxsack oder so, aber halt sagen, das wäre dann halt dieses Rumdoktern am Symptom und man geht viel weniger zur Ursache.
Ja, aber du hast ja absolut recht, weil wie gesagt, ich kann dir dann erst eine eigene Erfahrung hier bestätigen, dass sie mehr gepacht hat, sich über seine Gedankengänge Gedanken zu machen, zu hinterfragen, vielleicht auch zu reflektieren. Mhm. Und dann irgendwann einfach, dass man einfach nicht mehr, es gar nicht mehr braucht.
Genau.
Weil jetzt, also steht der, nämlich jetzt steht der nämlich einfach da in der Ecke.
Ja, genau.
Wir brauchen ihn gar nicht mehr.
Das ist ja
das schwerste Zeichen.
Ja, genau, genau. Und ich denke mal, es liegt daran, dass du für dich besser sorgst in dem Sinn. Also du kriegst, irgendjemand macht irgendwas, du spürst sofort was, wie wir vorhin gesagt haben. Es ist ein sehr direktes Gefühl, leichte Wut und dann geht quasi deine Erinnerung los und die sagt dir dann, Moment mal, hier wird eine Grenze verletzt, wie kann ich jetzt reagieren? Ah, gut, ich muss dem jetzt nicht in die Fresse hauen, sondern ich sage ihm, rück mal bitte ein bisschen weg, hier ist es mir zu eng oder so. Und dann ist es wieder weg, das Gefühl der Wut, weil du hast für dich gesorgt. Die Wut war ja vorher so schlimm in dir, weil du sie nie für dich gesorgt hast. Und dann hat sie sich gesammelt und gesammelt und gesammelt. Und dann musstest du vielleicht boxen, um mal so ein bisschen was rauszulassen.
Ja.
Und heute sprichst du es an quasi. Ja. Und dann sammelt sich gar nicht mehr so viel Wut.
Ja, und das ist ja jetzt dann auch, wenn man sagen, was befreiend ist, wenn man nicht die ganze Zeit auch diese innerliche Anspannung halt spürt.
Und es gibt natürlich auch Momente, das wäre vielleicht jetzt so mein letztes Statement. Ich erlebe zum Beispiel Wut, Querstrich Ohnmacht, zum Beispiel mit unseren politischen Verhältnissen, weil ich so das Gefühl habe, ich kann ja gar nichts machen.
Ja, ich glaub,
da hüpft da einer da drüben rum und will sein Fähnchen da auf Grönland setzen und meint sich alles zu nehmen und ich werde wütend, dass diese Person Regeln bricht und ich fühle mich aber vollkommen ohnmächtig als kleines Jörnchen. Ich kann es überhaupt nicht ändern, verspüre jetzt Wut und überlege mir, was könnte ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt ein Ei auf die amerikanische Botschaft werfen oder so, ne? Also wie, ist Quatsch, aber...
So, was du sagst, nochmal kurz, vielleicht zum Schluss nochmal, ich finde auch, dass Wut auch häufig auch was mit Ohnmacht zu tun hat. Also dieses Gefühl so, ich kann nichts ändern. Mhm. So war es auch manchmal bei mir, so weißt du, ich kann nichts ändern, ich bin hilflos, der Situation ausgeliefert vielleicht.
Genau, und da kommt nochmal, Entschuldigung, war doch nicht mein letzter Satz vorhin. Ich glaube, dass wir dann oft den alten Gefühlen aufsitzen. Als Kind waren wir ohnmächtig, weil wir konnten, was weiß ich, Vater oder Mutter nicht verärgern, weil wir sind ja auf die angewiesen. Wenn die dann sagen, ich gehe zur Brücke, ich kann das ja nicht riskieren quasi, ich brauche die ja. Und manchmal haben wir dann dieses Gefühl quasi dann heute und denken, wir sind ohnmächtig. Dabei sind wir dann heute irgendwie 20 oder halt 48 und könnten handeln. Aber das alte Gefühl von früher ist in uns und sagt uns, ohnmächtig, Jörn, es geht gar nichts. So, ja? Und das ist auch wichtig quasi auch, wenn es gut läuft durch Therapie, das klar zu bekommen, das ist ein altes Gefühl, was gerade aufploppt. Das hat nichts mit deiner Realität zu tun. Du kannst handeln, du kannst für dich sorgen, du bist nachher nicht einsam und verlassen, du wirst nicht verhungern.
Das ist einem wirklich nicht so bewusst in dieser Situation und hat halt dieses Gefühl der Ohnmacht.
Das wäre dann vielleicht eine neue Extra-Folge. Ja. Ich finde das sehr, sehr spannend, wie gehen wir mit, also ich habe viele Menschen in der Praxis, die sich ohnmächtig fühlen und Ängste haben wegen dem Klimawandel, wegen der politischen Lage und so weiter. Und das ist ja verständlich und ernst. Wie geht man denn da mit so einer Ohnmacht um und mit einer Wut? Das ist ein sehr, sehr interessantes, spannendes Thema.
Da können wir nochmal am Ende vielleicht sagen, auch nochmal vielleicht als Abschlussstatement, dass vielleicht auch die Personen, die zuhören, vielleicht auch sich auf einmal trauen, einfach ihre Wut auch mal zu zeigen und dass es völlig okay ist, sich auch Grenzen zu setzen.
Ja, und man darf auch über das Ziel hinausschießen. Das darf uns passieren.
Ja, wir sind Menschen.
Es ist viel, viel wichtiger, es zu wagen und zu probieren, als die Wut im Topf drin zu lassen und dann irgendwann mal zu platzen.
Ja.
Und vielleicht, was mir wichtig ist nochmal, dass wir es umframen, dass wir uns wirklich bewusst sind, es gibt keine guten und schlechten Gefühle. Es gibt halt Gefühle, die sich vielleicht nicht so gut anfühlen für uns und andere, die sich schöner anfühlen. Und alle Gefühle sind wichtig.
Ja, und dazu gehört die Wut.
Genau.
Deswegen bitte nicht die ganze Zeit unterdrücken.
Ja.
Das kann ich sagen. Okay, dann gut, danke, Jörn. Theo.
Ja, danke dir.
Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch, sehr. Dann bis zum nächsten Mal.
Mach's und dann gut. Danke zum Zuhören. Ne? Und dann bitte hört, oder ihr werdet wahrscheinlich hoffentlich die nächste Folge auch anhören. Ne?
Genau, und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und auch Themenvorschläge.
Dann bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.